8. Dezember 1967, Freitag. Liebe Marie, ich erzähle deinem Tonband von heute. Heute Morgen lehnte ein Mann recht schlapp an der Fahrstuhlwand und nachdem der Kasten 15 Meter durchs Haus gesaust war, wachte er ein bisschen auf und sagte mit einer Art Erstaunen Tschi Sein zu mir und ich sprach ihn mit seinem Rang an, um ihn zu wecken. Aber er hatte sich immer noch nicht darauf besinnen können, dass er der Chef ist über einen beträchtlichen Teil der hiesigen Millionen und in diesem wehrlosen Zustand überfiel ihn ein anderer Untergebener mit der Frage, wie ihm sein eigenes Bild in der New York Times gefallen habe. Denn DeRozny hat die New York Times in seinem Haus fotografieren lassen. »Das ist der wahre Ruhm, wenn du auf die Frauenseite kommst«, sagte er. Und wahrscheinlich ist er hinter seinen Polstertüren auf den Teppich gegangen und zurück in den Schlaf. Eine Dreiviertelstunde später rief eine von den Sekretärinnen des Vizepräsidenten mich an. Wir sind zum Essen eingeladen. Ich hätte ihr gleich zustimmen mögen, aber sie ist es so gewohnt, DeRozny in den unterschiedlichsten Zeiten und Träumen unterzubringen. Sie bestand darauf, mit mir über drei Termine zu verhandeln. In der New York Times steht beschrieben, wie der Präsident heimlich in die Stadt kam, um den toten Kardinal zu besuchen. Mit seinem Flugzeug bis zum Marineflugfeld Floyd Bennett, mit einem Hubschrauber zur Schafswiese im Shandell Park, sodass er nur für eine Meile auf den Straßen der Stadt war. Und er verließ die Kathedrale durch den hinteren Ausgang. Das immerhin haben die Demonstranten gegen die Einberufung zum Krieg zu Wege gebracht. Aus dem Büro ist schlecht erzählen. Dort ist das Leben so. Leute, die eine Prüfliste nur paraffieren sollen, nämlich in ihrer Zuständigkeit für die Richtigkeit der Rechnung oder des Wortlauts, können immer wieder nicht sich enthalten, den Vorgang grundsätzlich zu diskutieren. Und lassen in der Folge ihre Irrtümer unangetastet stehen. Manchmal läuft der Zettel noch rechtzeitig zurück. Aber eigentlich müsste das Haus längst zu Bruch gegangen sein. Du musst dir dies als mit Stolz gesprochen vorstellen. Einer der Direktoren, der seinen Arbeitsauftrag als Rundgang mit Besuchen in den einzelnen Zellen auffasst, belädt die Luft mit Furzdüften, wenn er zum Nachdenken angehalten wird. Sein Ziel ist es, eines Tages Vizepräsident zu werden. Und wohl keiner wird es über sich bringen, ihm zu sagen, aus welchem Grunde er es nicht erreichen wird. In einer der Fahrstuhlkabinen ist der Hausnummer im Fußboden eine Zahl ausgefallen. Das sieht man. Und immer noch frage ich mich, ob ich tatsächlich dies Haus mit einem anderen verwechsle, eines Morgens, und es erst bemerke mit einem Blick gegen den Boden. In der Toilettenecke gibt es einen Fugenriss. Der ist im letzten Jahr um einen Achtelzoll länger geworden. Das sieht man. Amanda, die kennst du. Du weißt, wie sie mit den durchreißenden Herren flirtet. Ausdauernd, mit Genuss. Dies scheußliche Regenwetter. Einem Herrn macht das ja nichts. Aber wir Mädchen haben dann ein Gefühl in den Haaren. Wir möchten sie uns fast vom Kopf reißen. So redet sie. Sie hat gar nichts vor damit und sie erkennt es auch wohl als Unsinn. Nun kann sie nicht anders. Und die Herren stehen recht benommen vor ihrem Tisch und denken über den Sinn ihrer Worte nach und finden ihn nicht und suchen die Schuld bei sich selbst. Einer ging heute weg, wie ein Schaf, sagte Amanda. Heute Mittag habe ich eine Baustelle angesehen, halb so groß wie die Blocks zwischen den Avenuen Park und Lexington sind. Anders als in Deutschland sind in die Holzzäune Fenster geschnitten für die Passanten, die Oberaufseher des Bürgersteiges, und nun stehen sie aufgestützt da und betrachten das unebene Feld, über dem das Haus, die Häuser nicht mehr vorstellbar sind. nur noch als trockene Gedächtniskonserve aufgerufen von der Umzugsnotiz eines Restaurants. Zwei Kranichkräne waren über dem Schuttfeld zugange. Einer hob zwei gegenläufige, an der Naht noch verbundene Treppenteile aus Stahl und Beton hoch, ließ sie baumeln, schmetterte sie nieder und hatte sie doch nicht kaputt gekriegt. Vielleicht war das ein Versehen. Darüber können Herren sich unterhalten. Der andere Kran hob aus dem Stahlgerüst eines ehemaligen Hauses am Rande des Feldes ein Gefircht von Teeträgern, säuberlich losgeschweißt, und schwang es hoch über den harten Hüten der Arbeiter zur Seite. Das Skelett des umgebrachten Hauses war nun fast ganz nackt. Das wird nicht wieder. Nach einer Weile werden sie die wertvollen Teile von dem Abfall gesondert und beides abgefahren haben. Die Fläche planieren, fertig ist die Zukunft. Aber in Deutschland möchte ich nicht noch einmal leben. Im Westen haben sie eine Nazi-Partei. Und die Nazi-Partei hat eine Schlägertruppe gegründet und gibt der Presse darüber eine Konferenz. Und die Presse kommt. Die Abkürzung für die Saalschützer ist SG, von Schutzgemeinschaft. Und der Obernazi kann und kann da keine Anspielung auf die SA Hitlers verstehen, die auch als Ordner angefangen haben. Und von Blutsverbundenheit reden die auch schon wieder, wenn ich Kammelblatt nicht falsch auffasse. In Deutschland möchte ich nicht noch einmal leben. Nachmittags im Foyer der Bank knieten und lagen drei Arbeiter, einer nahezu bäuchlings, und beschmierten das gelbe Metall am Fuß und Bauch der sechs Glastüren mit einem Putzmittel. Und sie rieben und rieben. Und was wir in Jericho benutzt haben für Türschild und Wasserhahn, war so sprichwörtlich, als gehörte es zum Leben und ist vergessen. Vielleicht habe ich doch vergessen, was die Sekunde machte. Und einen Tropfenfall später gab es nur noch die interpretierte Sekunde, die die Erinnerung aber auch verfehlt. Es war nur noch 3 Stunden bis Dienstschluss, wenn die vollgeladenen Fahrstühle nach unten sausen und mit ängstlichem Geknurr gegen die Überlast protestieren. Als ich kam, war die Arbeit des Nachmittags schon verschmiert von 800 Händen. Manchmal streichen sie den Marmor des Foyers in türgroßen Flächen mit einer Haut zu, die aussieht wie Gips. Dein Vater wüsste für gewiss, wozu die das machen, und ich mag nicht einmal fragen. Von Mrs. Agnolo wollte ich dir erzählen. Ihr Sohn ist in Saigon als Flieger stationiert und sie zählt jeden Tag seines Dienstjahres in Vietnam, denn sie sagt es. Sie sagt es so bereitwillig, ohne Aufforderung, als sei dem Jungen durch einen Besprechungszauber zu helfen. Sie zieht sich so jung an wie die Mädchen, mit denen sie in unserem Schreibbereich arbeitet, und versucht sich auch in ähnlich lässigem oder ausgelassenen Benehmen. Aber wer das mit ihrem Sohn weiß, sieht ihr Alter, dass die Schminke nicht sitzen will. Man sieht sie auch untätig vor ihrer Maschine sitzen. Sie ist nicht nur mit dem Abfeilen ihrer Fingernägel beschäftigt. Gestern Nacht ist im Auslandspostamt an der 9. Avenue ein Karton mit einer Adresse in Kuba hochgegangen. 8 Leute wurden verletzt, andere Pakete flogen nur so umher, heil oder kaputt. Du sei froh, dass du keine Weihnachtspakete mehr aus Europa bekommst. Du hast da keines verloren. In dem Jahr, in dem ich dir dies auf dein Band spreche, warst du ein Kind, das stolz sein konnte auf solche Sachen wie die, dass zu Weihnachten in New York mehr Päckchen und Pakete ausgetragen werden als in ganz Belgien und ebenso viele wie in ganz Frankreich. Für dich war New York das Größte, von der oberen Westseite bis zur unteren Ostseite. Die New York Times bringt heute ein Bild von der Arena des neuen Madison Square Garden. Ein ungeheures Oval für 20.000 Leute unter einem weitläufigen Himmel, sehr festlich beleuchtet. Noch sind die Sitze leer oder nicht fertig. Und ich bin es sehr zufrieden, dass du solche Erinnerungen an deine Kindheit haben wirst und hätte vielleicht solche auch gern für mich. Dann habe ich noch in der Subway einen Negerjungen gesehen, 8 oder 10 Jahre alt, mit einem klobigen Schuhputzerkästchen zwischen den Beinen. Er war mitten im Gedränge eingeschlafen und ließ den Kopf vertrauensvoll an den Arm seiner Nachbarin sinken. Darauf drückte sie ihre Schulter ein wenig vor, damit er abgestützt war. Das ist alles, was ich heute gesehen habe.